Wir fahren fort mit unserer Serie über das Leben und den Dienst des Propheten Elisa. Wir sind heute angelangt bei 2. Könige Kapitel 9. Ich lade euch ein, die Heilige Schrift mit mir aufzuschlagen zum 2. Buch der Könige Kapitel 9. Wir lesen zunächst die ersten 3 Verse. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort: Und der Prophet Elisa rief einen von den Söhnen der Propheten und sagte zu ihm: Gürte deine Hüften und nimm diesen Ölkrug in deine Hand und geh nach Ramoth in Gilead. Und wenn du dahin gekommen bist, dann sieh dich dort nach Jehu um, den Sohn des Josaphat, des Sohnes Nimschis. Zudem geh hinein und lass ihn aus der Mitte seiner Brüder aufstehen und in die innerste Kammer gehen. Und nimm den Krug mit Öl und gieß es auf sein Haupt aus und sage: So spricht der Herr, ich habe dich hiermit zum König über Israel gesalbt. Dann öffne die Tür und flieh und warte nicht. Amen. Amen. Lass uns beten. Unser heiliger Vater im Himmel, es war dein Engel Gabriel, der einst gesagt hat, dass kein Wort, das von Gott kommt, kraftlos bleiben wird. Und so bitten wir dich, o Herr, dass dein Wort Kraft hat, denn dein ist die Kraft und dein ist die Herrlichkeit in Ewigkeit. So erweise deine Kraft an unseren Herzen, wenn du jetzt zu uns sprichst, und wirke alles zu deiner Herrlichkeit, denn dein ist die Herrlichkeit in Ewigkeit. Herr, so segne uns durch dein heiliges Wort. Das bitten wir dich in Jesu Namen. Amen. 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 Nehmt gerne Platz. Wenn du aufmerksam durch dieses Leben läufst, dann weißt du, Moment, muss noch lauter gemacht werden. So ist gut, denke ich. Danke. Wenn du aufmerksam durch dieses Leben läufst, dann weißt du, wie wir Menschen sind. Wir sagen häufig Dinge, die nicht zutreffend sind. Das heißt, aus Versehen sagen wir Dinge, wo wir uns geirrt haben. Letzten Sonntag ist mir das zum Beispiel passiert. Das ist vielleicht niemandem aufgefallen, aber letzten Sonntag habe ich gesagt, dass Elisa den Propheten Jehu, den König Jehu einsetzen sollte über Juda. Was natürlich falsch ist. Wir sehen es ja hier in unserem Text. Da habe ich mich vertan. Da muss ich mich korrigieren. Er wird eingesetzt als König über Israel. Das passiert uns Menschen. Wir versprechen uns. Wir vertun uns. Wir Menschen sagen Dinge, die nicht zutreffend sind. Und wir sagen auch häufig Dinge, die nicht eintreffen. Also manchmal sagen wir etwas, was wir tun wollen, aber vergessen es dann zu tun. Oder wir sagen, dass wir etwas tun wollen, wir werden dann aber verhindert. Unser Wort trifft des Öfteren nicht ein. Und so sagen wir häufig Dinge also, die nicht zutreffend sind oder die nicht eintreffen. Vielleicht kennst du das von dir selbst. Aber weißt du was? Gott ist ganz anders. Unser Herr, der Ewige, ist ganz anders. Wir betrachten heute im Schnelldurchlauf Kapitel 9 und 10 von 2. Könige, denn das gehört zusammen. Und im Grunde wird eine einzige Lektion gelernt hier. Eine Sache, die du von Herzen begreifen musst. Etwas, was du wirklich von Herzen erkennen musst. Wir finden das in 2. Könige Kapitel 10, Vers 10. Schau mal. Da heißt es, erkennt also, dass nichts zur Erde fällt von dem Wort des Herrn, dass der Herr gegen das Haus Ahabs geredet hat. Der Herr hat getan, was er durch seinen Knecht Elia geredet hat. Die Lektion von heute lautet, von Gottes Wort fällt nichts zur Erde, nichts. Was heißt das? Nun stell dir einen Bogenschützen im Krieg vor, der auf seinen Gegner zielt und einen Pfeil abfeuert, aber sein Pfeil erreicht nicht das Ziel, sondern fällt zuvor zu Boden. Sein Pfeil trifft nicht ein. Sein Ziel verfehlt. Der Pfeil, er liegt nutzlos am Boden. Gottes Wort ist ganz anders. Es fällt nie zu Boden. Es verlässt seinen Mund und es trifft immer ein. Es erreicht immer sein Ziel. Gott redet 1000 Worte und jedes einzelne trifft ein, ohne Ausnahme. Hast du gehört? Keines von Gottes Wort fällt jemals zu Boden. Erkenne das. Es heißt zum Beispiel in Josua 21, hier ist die Rede davon, dass Gott all das Land, das er versprochen hat den Israeliten, was er ihnen geschworen hat, es ihnen tatsächlich gegeben hat. Da heißt es dann in Josua Kapitel 21, Vers 45, es fiel kein Wort dahin von all den guten Worten, die der Herr zum Haus Israel geredet hatte, alles traf ein. Alles, was der Herr gesagt hat, trifft sicher ein. Wie Gott redet, so geschieht's. Und zwar ganz genau so. Herr, dein Wort ist unvergleichlich. Menschenworte taugen nichts. Gott irrt nicht. Er sagt nicht etwas und vergisst es dann. Er wird auch nicht verhindert. Was er spricht, das trifft ganz genau so ein. Aber manchmal scheint es so, dass es für eine gewisse Zeit zumindest so ausschaut, als würde Gottes Pfeil nicht eintreffen. Manchmal dauert es für eine gewisse Zeit lang und wir denken, erzielt Gottes Wort vielleicht, erreicht es vielleicht nicht sein Ziel? Und wir denken, Gott verzögert oder vielleicht hat Gott seine Verheißungen vergessen und dann plötzlich mit einem Mal schießt sein Pfeil ins Ziel, urplötzlich. Und genau das sehen wir hier in unserem Predigttext. Wir sehen ein Beispiel davon, wie Gott sein heiliges Wort hält und wie er alles erfüllt von dem, was er gesagt hat. Heute geht es um ein Wort, das der Herr schon vor längerer Zeit durch seinen Propheten Elia gesprochen hat. Und längere Zeit sah es so aus, als würde nicht passieren, was Gott sagt, als würde Gottes Wort zu Boden gefallen sein. Vielleicht 15 oder vielleicht sogar 20 Jahre lang erfüllte sich dieses Wort nicht. Es geht um das Haus des Ahabs. Es geht um ein Wort, das der Herr gesprochen hat gegen das Haus Ahabs. Was war das für ein Wort? Nun zur Erinnerung für all jene vielleicht von euch, die nicht bei dieser Predigtreihe dabei waren. Der König Ahab von Israel, er war böse wie sonst keiner der Könige jemals. Er und seine ausländische gottlose Frau Isabel, eine Hexe, sie brachten den Götzendienst des Baals über das Land und sie verführten Israel weg vom Herrn. Und zudem wagten sie es auch noch, die Propheten des Herrn zu verfolgen. Und sie scheuten nicht davor zurück, Unschuldige umzubringen. Und wir hörten besonders ein Beispiel, Nabot, der Jezreeliter. Sie ließen ihn umbringen, weil Ahab gerne den Weinberg haben wollte von diesem Mann, um ihn als seinen eigenen Garten zu benutzen. Sie brachten ihn um. Und der Herr hat all die Bosheit des Hauses Ahabs gesehen. Und so spricht er nun durch den Propheten Elia folgende Worte gegen das Haus Ahabs in 1. Könige 21. Da spricht Gott durch seinen Propheten Elia folgendes, ab Vers 21. Siehe. Ich bringe Unheil über dich und fege aus hinter dir her. Ich werde von Ahab ausrotten, was männlich ist, den Unmündigen und den Mündigen in Israel. Und ich mache dein Haus dem Haus Jerobiams, des Sohnes Nebats, gleich und dem Hause Baschas, des Sohnes Ahias, wegen des Zornes, zu dem du mich gereizt hast und weil du Israel zur Sünde verführt hast. Und auch über Isabel hat der Herr geredet und gesprochen, die Hunde sollen Isabel fressen an der Vormauer von Jezreel. Wer von Ahab in der Stadt stirbt, den werden die Hunde fressen. Und wer auf freiem Feld stirbt, den werden die Vögel des Himmels fressen. Es hat in der Tat keinen wie Ahab gegeben, der sich so verkauft hätte, um zu tun, was in den Augen des Herrn böse ist. Ihn hatte seine Frau Isabel verführt und er handelte ganz abscheulich, indem er den Götzen nachlief, ganz wie es die Amoriter getan hatten, die der Herr vor den Söhnen Israel vertrieben hat. Gott spricht also ein Wort gegen das Haus Ahab und er spricht zwei Dinge. Erstens, er wird Ahabs Nachkommenschaft vertilgen, ausrotten, ganz und gar. Und zweitens, er wird seine Frau Isabel ebenso ausradieren. Weil über längere Zeit hinweg passierte nichts. Vielleicht, wie gesagt, 15 oder gar 20 Jahre. Ahabs Haus regierte weiter, Isabel verführte weiter. Es gab zwischendurch einige Züchtigung vom Herrn, aber im Grunde wurde das Leben des Hauses Ahabs und das Leben Isabels verschont. Und vielleicht dachte der eine oder andere, vielleicht Isabel und das Haus Ahabs, es kommt ja nichts mehr. Vielleicht hat der Herr seine Worte vergessen. Und urplötzlich, wo es keiner erwartet, plötzlich trifft der Pfeil des Zornes Gottes ein. Binnen weniger Stunden wird alles erfüllt, was der Herr gesprochen hat. Er bringt die Vergeltung für all die bösen Taten über das Haus Ahabs. Und lasst uns das nun gemeinsam miteinander betrachten. Erstens, die Ausrottung des Hauses Ahabs. Alles fängt damit an, dass Jehu zum König über Israel gesalbt wird. Und lest nochmal mit mir ab Vers 1, ab Kapitel 9. Und der Prophet Elisa rief einen von den Söhnen der Propheten und sagte zu ihm, gürte deine Hüften und nimm diesen Ölkrug in deine Hand und geh nach Ramoth in Gilead. Und wenn du dahin gekommen bist, dann sieh dich dort nach Jehu um, den Sohn des Josaphat, des Sohnes Nimschis. Zu dem geh hinein und lass ihn aus der Mitte seiner Brüder aufstehen und in die innerste Kammer gehen und nimm den Krug mit Öl und gieß ihn aus auf sein Haupt und sage, so spricht der Herr, ich habe dich hiermit zum König über Israel gesalbt. Dann öffne die Tür und flieh und warte nicht. Elisa, vermutlich schon recht schwach, wir erfahren später, dass er durch eine Krankheit stirbt. Darum übergibt er nun seinen Schüler diese Aufgabe. Er soll Jehu salben zum neuen König von Israel. Jehu war einer der Heerobersten der Israeliten. Und er ist dort nun beisammen mit diesen Obersten des Militärs. Und Elisa wird eine Offenbarung zuteil. Er weiß, wer Jehu ist, er weiß, wo Jehu ist, er weiß sogar, mit wem Jehu dort sitzt, nämlich mit seinen Waffenbrüdern. Er sieht sogar die einzelnen Räumlichkeiten dort vor Ort, sodass er eine detaillierte Anweisung an seinen Schüler geben kann. Der Prophetenschüler soll sich also aufmachen, mitten unter die Offiziere in das Heerlager, um Jehu zu salben und so schnell wie möglich danach wieder zu flüchten. Vermutlich nicht wegen der Gefahr für Leib und Leben, sondern vielleicht wegen der Versuchung, dass man ihn danach belohnen könnte, mit großem Reichtum ihn ehren könnte für diese Tat. Wie dem auch sei, der Prophetenschüler, er führt diesen Auftrag aus. Und so heißt es nun weiter ab Vers 4. Da ging der Diener des Propheten, nach Ramoth in Gilead. Als er hineinkam, siehe, da saßen die Obersten des Heeres beisammen. Und er sagte, ich habe ein Wort an dich, Oberster. Da sagte Jehu, an wen? Von uns allen. Er sagte, an dich, Oberster. Da stand Jehu auf und ging ins Haus hinein. Und der Prophetenschüler goss das Öl auf sein Haupt und sagte zu ihm, so spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe dich zum König über das Volk des Herrn gesalbt, über Israel. Du sollst das Haus Ahabs, deines Herrn, erschlagen. Und ich räche das Blut meiner Knechte, der Propheten, und das Blut aller Knechte des Herrn fordere ich von der Hand Isabels. Ja, das ganze Haus Ahabs soll umkommen, und ich werde von Ahab alles ausrotten, was männlich ist, den Unmündigen und Mündigen in Israel. Und ich werde das Haus Ahabs machen, wie das Haus Jerobeams, des Sohnes Nebats, und wie das Haus Baschans, des Sohnes Ahias, also andere Häuser, die schon ausgerottet wurden vom Herrn. Isabel aber sollen die Hunde fressen auf dem Feld von Jezreel, und da wird niemand sein, der sie begräbt. Und er öffnete die Tür und floh. Also der Prophetenschüler, er führt diesen Auftrag des Elisas erfolgreich aus. Und Jehu wird nun eingesetzt als Instrument der Vergeltung. Er soll das Wort des Herrn genauso ausführen. Und gelingt es? Gelingt es einfach so, einen anderen König einzusetzen? Ja, der Herr, er führt all diese Dinge. Wir sehen hier, wie nun sich alle Heeresführer hinter Jehu stellen und ihn als König akzeptieren. Da heißt es in Vers 13, da nahmen sie schnell jeder sein Gewand und legten es unter ihn auf die nackten Stufen und sie stießen ins Horn und riefen, Jehu ist König. Und jetzt geht es los. Jetzt schießt der Herr seinen Pfeil der Vergeltung. Das ganze Heer Israel versammelt sich hinter Jehu. So hat es der Herr gefügt. Jehu reitet nun in Windeseile zu dem amtierenden König, um ihn zu stürzen. Joram, der König von Israel, der Sohn des Ahab. Er lag da krank, denn er hat sich verletzt. Er wurde verwundet in dem Krieg gegen die Aramäer. Er liegt dort krank, er wird gerade besucht und die Menschen kümmern sich um ihn. Doch plötzlich schlägt ein Wächter auf dem Turm Alarm. Eine Schar kommt angeritten und man erkennt schon von Weitem, wer es ist. Denn man sagt, es ist Jehu. Woran erkennt man ihn? Nun an seinem Reitstil, denn man sagt, Jehu reitet wie ein Wahnsinniger, wie ein Irrer. Dieser Mann schießt wie ein Pfeil auf den König zu. Und beide treffen nun aufeinander. Vers 22. Und es geschah, als Joram den Jehu sah, sagte er, ist Friede, Jehu? Er aber sagte, was Friede? Was Friede bei den vielen Hurereien deiner Mutter Isabel und bei ihren vielen Zaubereien? Was Friede? Joram ahnt, seine Zeit ist vorbei. Seine Tage sind gezählt. Er dreht um, er will fliehen, so schnell er kann. Wird Gottes Wort jetzt vielleicht nicht eintreffen? Gelingt ihm vielleicht die Flucht? Vers 24. Und Jehu nahm seinen Bogen zur Hand und traf Joram zwischen die Schulterblätter, so dass der Pfeil ihm durchs Herz fuhr und er brach in seinen Wagen zusammen. Nein, Gottes Wort fällt nicht zu Boden, sondern es trifft exakt ein. Es trifft zwischen die Schulterblättern direkt ins Herz. Vers 25. Und Jehu sagte zu seinem Offizier Bidka, nimm ihn und wirf ihn auf das Felsstück des Jezreeliten Naboth. Denn denk daran, wie ich und du zweispännig hinter seinem Vater Ahab herfuhren und der Herr diesen Ausspruch über ihn tat. Wenn ich das Blut Nabots und das Blut seiner Söhne gestern nicht gesehen habe, spricht der Herr. Hier bekommen wir noch eine weitere Information. Isabel hat dafür gesorgt, dass auch noch die Nachkommen Nabots getötet wurden. Damit bloß keiner diesen Weinberg für sich beansprucht. Der Herr hat es gesehen. Und jetzt heißt es weiter, ich werde es dir vergelten. Auf diesem Feldstück, spricht der Herr. Und nun, nimm ihn auf, wirf ihn auf das Feldstück nach dem Wort des Herrn. Das heißt, Jehu, sein Begleiter, der Offizier Bidka, sie hörten damals die Worte des Propheten Elias. Sie waren dabei. Er wird das Blut des Nabots rächen. Und genau so trifft es ein. Genauso. Kein einziges Wort fällt zu Boden. Joram, der König von Israel, war aber nicht der einzige der Söhne Ahabs. Er hatte noch 70 weitere. Und so lesen wir dann im Kapitel 10, wir lesen jetzt nicht alles gemeinsam, ich fasse auch manche Dinge zusammen. Wir lesen dann im Kapitel 10, wie die restlichen Söhne Ahabs ausgerottet werden. Jehu sendet Drohbriefe an die Obersten in Samaria, der Hauptstadt Israels. Und er bringt sie durch seine Drohungen dazu, dass sie die 70 Söhne Ahabs enthaupten und ihm die 70 Köpfe dieser Männer in Körbe überbringen. Jehu lässt diese Köpfe auftürmen und spricht dann vor der versammelten Mannschaft folgende Worte. Kapitel 10, Vers 10. Er kennt also, dass nichts zur Erde fällt von den Worten des Herrn, dass der Herr gegen das Haus Ahabs geredet hat. Der Herr hat getan, was er durch seinen Knecht Elia geredet hat. Alles muss erfüllt werden. Der Herr erfüllt alles. Jehu geht noch weiter. Lest mit mir Vers 17. Und als er nach Samaria kam, erschlug er alle, die von Ahab in Samaria übrig geblieben waren, bis er ihn ganz ausgetilgt hatte, nach dem Wort des Herrn, das er zu Elia geredet hatte. Es wird immer und immer wiederholt, dass Gott sein gesamtes Wort erfüllt, das er durch seinen Propheten Elia gesprochen hat. Keines von den Worten Gottes fällt zu Boden. Es trifft alles ganz genau so ein. Aber er sprach ja nicht nur über die Nachkommenschaft Ahabs, er sprach auch Gerichtsworte über Isabel. Und das ist das Zweite, die Ausrottung Isabels. Lest mit mir in Kapitel 9, Abvers 30. Und Jehu kam nach Jezreel. Und als Isabel es hörte, belegte sie ihre Augen mit Schminke und schmückte ihr Haupt und schaute zum Fenster hinaus. Und als Jehu ins Haus kam, sagte sie, geht es dir gut, du Simri, der seinen Herrn erschlug? Er erhob sein Angesicht zum Fenster und sagte, wer ist mit mir, wer? Da blickten 2, 3 Hofbeamte zu ihm hinunter. Und er sagte, stürz sie hinunter. Und sie stürzten sie hinunter. Und es spritzte von ihrem Blut an die Wand und an die Pferde, und er zertrat sie. Darauf ging er hinein, aß und trank. Dann sagte er, seht doch nach dieser Verfluchten und begrabt sie, denn sie ist eine Königstochter. Da ging sie hin, sie zu begraben. Aber was hatte der Herr nochmal gesagt? Niemand wird sie begraben. Aber sie fanden nichts von ihr, als nur den Schädel und die Füße und die Handteller. Und sie kamen zurück und berichteten es ihm. Da sagte er, das ist das Wort des Herrn, das er durch seinen Knecht Elia, den Tischbiter, geredet hat. Auf dem Feld von Jezreel sollen die Hunde das Fleisch Isabels fressen, und die Leiche Isabels soll auf dem Feld von Jezreel wie der Mist auf den Acker werden, so dass man nicht mehr sagen kann, das ist Isabel. Also der neue König Joram sagt sogar, man soll sie begraben gegen das Wort des Herrn. Und trotzdem trifft das Wort des Herrn ganz genau ein. Diese überaus mächtige Frau, diese Hexe, diese Zauberin, die Propheten Gottes so viele Jahrzehnte verfolgt hat und umbringen hat lassen, die Naboth hat töten lassen, sie erlebt nun, dass Gottes Wort eintrifft. Gott sendet Vergeltung und niemand kann ihn aufhalten. Sie versucht nun noch durch ihre Verführungskünste, mit ihrer Macht irgendwie, sich vielleicht aus der Affäre zu ziehen. Sie schwingt sich, sie macht sich noch schön, sie versucht einige Worte zu sprechen. Aber nein, Gottes Wort lässt sich nicht verhindern. Denn was er spricht, das geschieht. Sie wird aus dem Fenster gestoßen, zermalmt, sie stirbt einen schmachvollen Tod, wild umherstreunende Hunde verzehren sie, bis kaum noch etwas übrig von ihr ist. Und mit ihr geht dann auch ihr Lebenswerk unter. Was war ihr Lebenswerk? Sie kam aus einem Land, wo Baal der höchste Gott war. Sie kam mit diesem Ziel ins Land, dass Baal der Hauptgott Israels wird. Sie ließ alle Diener des Herrn verfolgen und umbringen. Schaut euch an, was Jehu nun tut. Lasst uns diesen Abschnitt noch lesen, denn das ist der Abschluss einer langen, finsteren Ära unter der Herrschaft Isabels. Vers 18, Kapitel 10. Und Jehu versammelte das ganze Volk und sagte zu ihm, Ahab hat dem Baal ein wenig gedient. Jehu will ihm viel dienen. Er stellt eine Falle. Und nun ruft alle Propheten des Baal, alle seine Diener und alle seine Priester zu mir. Kein Mann soll vermisst werden, denn ich habe ein großes Schlachtopfer für den Baal vorbereitet. Keiner, der vermisst wird, soll am Leben bleiben. Jehu handelte aber mit Hinterlist, um die Diener des Baal umzubringen. Und Jehu sagte, heiligt dem Baal eine Festversammlung. Und man rief sie aus. Und Jehu sandte Boten in ganz Israel umher. Da kamen alle Diener des Baal, keiner blieb übrig, der nicht gekommen wäre. Und sie kamen in das Haus des Baal, und das Haus des Baal wurde voll, von einem Ende bis zum anderen. Und er sagte zu dem, der über die Kleiderkammer gesetzt war, bringt Festkleider heraus für alle Diener des Baal. Und er brachte ihnen die Gewänder heraus. Und Jehu und Jonadab, der Sohn des Rechabs, gingen ins Haus des Baal hinein. Und er sagte zu den Dienern des Baal, sucht gründlich nach und seht zu, dass nicht etwa einer von den Dienern des Herrn hier bei euch ist, sondern nur Diener des Baal allein. Und sie gingen hinein, um Schlachtopfer und Brandopfer zuzubereiten. Jehu hatte sich aber draußen 80 Männer aufgestellt und gesagt, der Mann, der einen von den Männern entkommen lässt, die ich in eure Hände kommen lasse, sein Leben soll für dessen Leben einstehen. Und es geschah, sobald man mit der Zubereitung des Brandopfers fertig war, sagte Jehu zu den Leibwächtern und zu den Offizieren, geht hinein, erschlagt sie. Keiner darf herauskommen. Und sie erschlugen sie mit der Schärfe des Schwertes. Und die Leibwächter und die Offiziere warfen sie hinaus. Da gingen sie zum Stadtteil des Hauses Baal und holten die Gedenksteine des Hauses des Baal heraus und verbrannten sie. Und sie rissen den Gedenkstein des Baals nieder. Und sie rissen das Haus des Baals nieder und machten Aborte daraus. Die sind bis auf den heutigen Tag. So, hör genau zu, so tilgte Jehu den Baal aus Israel aus. Hier nun, der Höhepunkt des Dienstes Elias und des Dienstes Elisas. Baal ist ausgerottet. Erinnert euch, wie Elia auf den Berg Karmel sprach zu dem Volk, wem wollt ihr dienen? Dem Herrn oder Baal? Wie lange wollt ihr auf zwei Seiten hinken? Der Baal-Glaube war so mächtig und mit einem Schlag ist es wie eine Lawine, die ausgelöst wird und alles unter sich begräbt. Und der Auslöser war, dass Elisa seinen Knecht sandte, Jehu zum König zu sein. Wir sehen in unserem Text, wie all die alten Prophezeiungen erfüllt werden und wie der Herr in aller Treue alle seine Worte hält, wie keins seiner Worte zu Boden fällt, sondern wie jeder Pfeil Gottes sein Ziel trifft. Vers 10, erkennt also, dass nichts zur Erde fällt von dem Wort des Herrn. Nachdem wir all dies nun gehört haben, lasst uns fragen, was diese Wahrheit nun für dich bedeutet. Wenn es wahr ist, dass keines dieser Worte des Herrn zu Boden fällt, was hat das mit dir zu tun? Wozu sollte dich dieses Wort bringen und bewegen? Was sollte es ausrichten in deinem persönlichen Leben? Zunächst lass mich dir sagen, dass diese Wahrheit dich das Fürchten lehren sollte. Diese Wahrheit sollte dich das Fürchten lehren. Denn du lernst durch diesen Text, auch wenn es nicht in dein Gottesbild passt, aber die Heilige Schrift lehrt dich an dieser und unzählig anderen Stellen, dass Gott ein Gott der Vergeltung ist. Ein Gott der Rache. Es heißt in Psalm 94, Gott der Rache, Herr, Gott der Rache, strahle hervor, erhebe dich, Richter der Erde, vergilt den Hochmütigen ihr Tun. Gott ist ein Richtergott, ein Gott der Vergeltung. Hast du das verstanden? Es heißt in Römer Kapitel 2, Vers 6, Gott wird einen jeden vergelten nach seinen Werken. Was wird er tun mit all denen, die ihn nicht ehren und die ihm nicht dienen, die in Sünde leben? Da heißt es in Römer Kapitel 2, Vers 8, die von Selbstsucht bestimmt und die der Wahrheit ungehorsam sind, die der Ungerechtigkeit aber gehorsam sind, denen wird Gott vergelten mit Zorn und Grimm. Und dann schreibt der Apostel Paulus, Bedrängnis und Angst komme über jede Seele eines jeden Menschen, der das Böse vollbringt. Hast du gehört? Angst und Schrecken, Bedrängnis soll über jede Seele eines jeden Menschen kommen, der das Böse tut. Denn so spricht der Herr in Römer Kapitel 12, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Passt das nicht in dein Gottesbild? Es wird überhaupt nichts daran ändern, dass Gott die Rache ausführen wird. Hast du das verstanden? Hast du das von Herzen begriffen? Fürchtest du die Rache des Herrn? Vielleicht meinst du, du kannst gottlos leben und die bösen Dinge tun. Es passiert ja nichts, du merkst keine Konsequenzen. Lass mich dir sagen, keines von Gottes Wort fällt jemals zu Boden. Er hat gesprochen, dass er rächen wird. Er wird es tun. Lest mal mit mir in Psalm Kapitel 50. Psalm Kapitel 50. Da hören wir, was die Gottlosen sagen. In Psalm Kapitel 50, Psalm 50, ab Vers 16. Da heißt es, zu dem Gottlosen aber spricht Gott. Was hast du meine Ordnung in Herz zu sagen und was nimmst du meinen Bund in deinen Mund? Das ist, was sprichst du eigentlich von mir? Wie kannst du es überhaupt wagen, meinen heiligen Namen in deinen Mund zu nehmen und von meinen heiligen Ordnungen zu sprechen? Denn, Vers 17, du hast ja die Zucht, also meine Erziehung, gehasst. Und meine Worte hast du hinter dich geworfen, so als sei dir all das völlig egal, was ich sage. Du sahst einen Dieb und hast dich mit ihm befreundet. Und mit Ehebrechern hattest du Gemeinschaft. Deinen Mund schicktest du los vom Bösen und deine Zunge spannte Betrug davor. Du saßest da und redest gegen deinen Bruder. Gegen den Sohn deiner Mutter stießest du Schmähungen aus. Das heißt, du hast gelästert. Du hast Böses über Menschen geredet. Vers 21. Und das hast du getan? Und ich schwieg. Ich habe nichts dazu gesagt. Und du dachtest, ich sei ganz wie du. Weil ich nichts dazu gesagt habe, weil ich dich nicht gestraft habe, hast du gedacht, ich bin so wie du. Du könntest so leben und Gott greift ja nicht ein und vielleicht findet er das ja selber gar nicht so schlimm. Nein, Vers 21. Ich werde dich zurechtweisen und es dir vor Augen stellen. Merke doch dies, die ihr Gott vergesst, die ihr so tut, als sei er nicht da. Damit ich nicht zerreiße und keiner kann retten. Manchmal scheint es so, als würde Gott schweigen, als richtet er nicht. Und so lange sah es so aus für Ahab und Isabel. Und mit einem Male kommt er und er zerreißt. Und da ist keiner, der retten kann. Aber nein, Gott schickt dir nicht den gesalbten Jehu. Gott schickt nicht Jehu, den Gesalbten, um dich zu richten. Er schickt Jesu, den Gesalbten. Findest du Jehu hier furchteinflößend, was er hier alles anrichtet? Ohne Barmherzigkeit sein Gericht vollzieht? Du findest Jehu furchteinflößend? Nun, dann hast du noch gar keine Ahnung, wer schon auf dem Weg zu uns ist. Der Allmächtige, der seine Rache ausführt. Und er wird plötzlich kommen. Er kommt einhergeritten, unaufhaltsam. Und du wirst vielleicht fragen wie Joram, ist Friede? Ist Friede? Und er wird sagen, was für Friede? In all deiner Gottlosigkeit und all deiner Sünde, nichts mit Friede. Wie es heißt in der Offenbarung Kapitel 19. Und ich sah den Himmel geöffnet. Und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig, und er richtet, und er führt Krieg in Gerechtigkeit. Seine Augen aber sind eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind viele Diademe, und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst, und er ist bekleidet mit einem im Blut getauchten Gewand, und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Truppen, die im Himmel sind, folgen ihm, auf weißen Pferden, bekleidet mit weißer, reiner Leinwand. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die Nationen schlage. Und er wird sie hüten mit eisernem Stab. Und er tritt die Kelter des Weines, des Grimmes, des Zornes Gottes, des Allmächtigen. Und er trägt auf seinem Gewand und an seiner Hüfte einen Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Und ich sah einen Engel in der Sonne stehen und er rief mit lauter Stimme und sprach zu allen Vögeln, die hoch oben am Himmel fliegen, kommt her und versammelt euch zum großen Mahl Gottes, damit ihr Fleisch von den Königen fresst und Fleisch von den Obersten und Fleisch von den Mächtigen und Fleisch von Pferden und von denen, die darauf sitzen und Fleisch von allen, sowohl von Freien als auch von Sklaven, sowohl von Kleinen als auch von Großen. Hier ist ein Größerer als der gesalbte Jehu. Es ist der gesalbte Jesu, der Sohn Gottes, der Allmächtige. Er kommt und er spricht in dem im letzten Kapitel der Heiligen Schrift, er sagt, siehe, ich komme bald. und mein Lohn mit mir, um jeden zu vergelten, wie sein Werk ist. Sag mir, fürchtest du diesen nicht? Hast du nicht erkannt, wer er ist? Der Herr der Vergeltung. Wisse darum, sei gewarnt. Und auch all jene von euch, die sich vielleicht Christen nennen, aber sie spielen mit diesem Herrn. Ahnt ihr nicht, was euch erwartet? Jesus sagt das in Matthäus Kapitel 24. Hier ist die Rede von einem bösen Knecht, der sagt, mein Herr lässt auf sich warten. Ja, die Worte des Herrn fallen zu Boden. Es wird schon nicht eintreffen, was er sagt. Und was tut dieser böse Knecht? Er fängt an, seine Mitknechte zu schlagen. Und er isst und trinkt mit den Betrunkenen. Und dann sagt Jesus Christus Folgendes. Und so wird der Herr jenes Knechtes kommen, an einem Tag, da er es nicht erwartet, und in einer Stunde, da er es nicht weiß. Und er wird ihm entzwei schneiden und ihm sein Teil festsetzen bei den Heuchlern. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Dies spricht Jesus Christus. Gott ist ein Gott der Vergeltung, und das sollte dich Ehrfurcht lehren. Wenn du doch also weißt und hörst, dass Gott ein Gott der Rache ist und dass er einen jeden vergelten wird nach seinen Taten, dann solltest du nicht von ganzem Herzen heute umkehren, dich abkehren von all deinen Sünden und dem Herrn Jesus Christus entgegeneilen, vor ihm niederfallen und ihn anflehen, ob er dich nicht verschonen möge? Ob er dir nicht Gnade schenkt und dich aufnimmt in sein neues Königreich, das ewige Reich der Himmel, wozu er eingesetzt ist, gesalbt von Gott? Denn er hat versprochen, und auch dieses Wort fällt niemals zu Boden, dass jeder, der den Namen des Herrn anruft, gerettet wird. Hast du gehört? Jeder. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Kommst du zu diesem Christus? Und wenn du das hörst und glaubst, dann darfst du niemals Frieden machen mit der Sünde. Dann muss es dich dazu bewegen, wenn du weißt, dass Gott die Sünde hasst und dass er sie straft, dann muss es dich dazu bewegen, einen Eifer wie Jehu zu haben. Schnell unterwegs zu sein, um das Wort des Herrn zu tun. Und wenn da Isabel erscheint und sich schminkt und sich schön zurechtmacht, mit ihren Augen klimpert, um dich zu verführen, dann sprichst du, wer ist mit mir? Werft sie hinaus. Denn du willst kein Teil haben an der Sünde. Du gehst durch dein Leben hindurch und du machst Schluss mit allem Götzendienst, mit aller Sünde, mit aller Verführung. Du willst leben für den Herrn, weil du weißt, der Herr wird die Sünde rächen. Mach heute Schluss mit all dem Bösen, was noch in deinem Leben ist. Wo du böse Sünde, wo du Schuld duldest, kehre um. Denn der Herr der Vergeltung, er spricht zu dir. Er spricht zu dir. Spiele mit diesem Gott nicht. Er lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Aber dieser Text sollte uns nicht bloß das Fürchten lehren, sondern uns, die wir glauben, sollte dieser Text voller Freude erfüllen und uns jubeln lassen. Denn weißt du noch, wie Elia gelitten hat unter der Tatsache, dass Ahab und Isabel so böse waren und das Land ins Unglück gestürzt haben? Wie viele haben gelitten unter ihrer Herrschaft? Gott sagte doch zu Elia, ich habe mir 7000 in Israel übrig gelassen, alle, die ihre Knie nicht vor dem Baal gebeugt haben und den Mund jeder, die den Baal nicht geküsst haben. Es waren Menschen, die gelitten haben unter der Herrschaft Ahabs, unter der Herrschaft Isabels, die gelitten haben unter dem Götzendienst des Baals, die verfolgt wurden, die gelitten haben auch unter diesen Dürrenperioden, die gekommen sind als Strafe des Herrn. Wie lange haben die Heiligen wohl gebetet, jeden Tag, als sie das gesehen und gehört haben, als die Propheten sich verstecken mussten in Höhlen? Wie viel haben sie wohl gefleht, Herr? Erfülle bitte dein Wort, dass du gesprochen hast an deinen Propheten Elia. Bitte, Herr, erfülle doch heute das Wort, das du gesprochen hast gegen Ahab und gegen Isabel. Wie viele Jahre, 15, 20 Jahre, haben sie gefleht, Herr, komme bald, mach all dem ein Ende, denn deine Knechte werden verfolgt, dein Name wird gelästert, der Baal, es scheint so, als habe er das Land übernommen.
Herr, sende endlich Erlösung. Und in dem Moment, wo vielleicht keiner mehr mitgerechnet hat, blitzschnell, schlagartig, sendet er seine Erlösung. Nach so vielen Jahren. Schlagartig. Nein, der Herr hat seine Versprechen nicht vergessen. Kapitel 9, Vers 7. Du sollst das Haus Ahabs, deines Herrn, erschlagen. Und ich räche das Blut meiner Knechte, der Propheten, und das Blut aller Knechte des Herrn, fordere ich von der Hand Isabels. Die Knechte des Herrn, wie lange haben sie gelitten? Aber jetzt schenkt der Herr die Rettung und Erlösung, die gerechte Vergeltung, die große Befreiung. Als diese Nachricht verkündigt wurde, dass das Haus Ahabs und Isabel vernichtet worden sind, so war es frohe Botschaft, ein Evangelium, Tag der Erlösung für die Knechte des Herrn. Wie mögen sie den Herrn gepriesen und gelobt haben, dass er endlich eingegriffen hat. Ja, wie die Märtyrer in Offenbarung Kapitel 6, die von denen es heißt, und sie riefen mit lauter Stimme zu Gott. Und sie sprachen, bis wann, heiliger und wahrhaftiger Herrscher, richtest und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf Erden wohnen? Herr, wann rächst du endlich all die Märtyrer? In den letzten Tagen, als ich in England war, pflegte ich Gemeinschaft mit einem Bruder aus Sri Lanka. Ein reformierter Baptist, der viele Gemeinden gegründet hat in dieser Region. Und er erzählte von den Explosionen in Sri Lanka, von den Verfolgungen der Christen. Er erzählte, wie Brüder einfach brutal zusammengeschlagen werden und einfach irgendwo ins Gebüsch geworfen werden. Sag mir, glaubst du, der Herr wird all das nicht rächen? Er wird es. Er wird jeden einzelnen Tropfen Blut seiner Knechte rächen. Er ist ein Gott der Vergeltung. Und darum lesen wir am Ende der Offenbarung dann in Kapitel 19. Denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte. Denn er hat die große Hure gerichtet, welche die Erde mit ihrer Unzucht verdarb. Und er hat das Blut seiner Knechte an ihr gerecht. Gott richtet und er rächt. Das sollte keine Angst bei uns Gläubigen auslösen, sondern Jubel. Denn am Ende wird er kommen, um uns endlich Ruhe zu schenken. So lesen wir es in 2. Thessalonicher Kapitel 1. Da heißt es, da schreibt der Apostel Paulus, es ist gewiss, bei Gott gerecht, denen, die euch bedrängen, das heißt, die euch verfolgen, mit Bedrängnis zu vergelten und euch, den Bedrängten, Ruhe zu schenken, Ruhe zu geben. Zusammen mit uns bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her, mit den Engeln seiner Macht, in flammendem Feuer. Dabei übt er Vergeltung an denen, die Gott nicht kennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus nicht gehorchten. Christus, er ist größer, mächtiger, herrlicher als Jehu. Er wird kommen, unsere Bedränger zu bedrängen und alle, die dem Herrn, dem Evangelium nicht gehorchten. Aber uns schenkt er die ewige Ruhe, das ewige Leben in Frieden bei ihm, wo keiner mehr ist, der gegen uns streitet, Ruhe. Und darum ja, voller Vorfreude dürfen wir auf diesen Tag warten, wo nicht Jehu erscheint, sondern Jesu, unser Herr, wo er alle seine Versprechen erfüllt und wir sehen werden und bekennen müssen, dass keines seiner Worte jemals zu Boden gefallen ist. Und wenn das Wort der Vergeltung sicher eintrifft, so wird das Wort der Rettung ebenso eintreffen. Gottes Wort ermutigt dich heute Abend, dich, geliebtes Kind Gottes, ihm zu vertrauen und ihm beim Wort zu nehmen. Dieses Wort zu studieren, es zu kennen, es zu Herzen zu nehmen, jedes einzelne Wort und es zu glauben. Kein Misstrauen zu haben, nicht zu zweifeln. Weil ich weiß, dass keines dieser Worte, auch nicht eines, jemals zu Boden fallen wird. Es ist zuverlässig, vertrauenswürdig. Nichts im Universum ist so zuverlässig und vertrauenswürdig wie das Wort des Herrn. Er vergeht Himmel und Erde als sein Wort. Darum vertraue ihm doch ganz und erwerfe dich ganz seinem Willen in allen Bereichen deines Lebens. Es ist egal, worum es geht. Vertraue ihm und tue, was er sagt. Er wird dich niemals enttäuschen. Niemals. Und darum lebe von ganzem Herzen für ihn und sein Wort. und du wirst bekennen müssen, an jenem Tag, wo er erscheint, er hat sein Wort gehalten. Und zwar jedes einzelne. Und es ist alles geschehen. 2. Könige 10, Vers 10. Er kennt also, dass nichts zur Erde fällt von dem Wort des Herrn. Gepriesen sei sein heiliger, zuverlässiger Name. Amen. Amen.
Lasst uns aufstehen und beten. Unser Herr und Gott, ja, dein Wort ist zuverlässig. Es geschieht ganz gewiss. Du hast es tausende Male bewiesen. Und wir können davon lesen. Und du wirst es wieder tun. Und wir sehnen uns nach dem Tag, an dem die letzte große ausstehende Verheißung eintreten wird. An dem du wiederkommen wirst, Herr Jesus. Als der Gott der Rache und der Vergeltung und des Gerichts, als der Richter der ganzen Welt, der Richter der Lebenden und der Toten, und niemand kann dir entkommen, auch die, die gestorben sind, die Erde wird die Toten hergeben und das Meer wird die Toten hergeben, und alle müssen erscheinen vor deinem Richterstuhl, und du wirst alle richten, einen jeden nach seinen Werken. Und niemand wird sagen können, du hättest ungerecht gerichtet, denn du richtest in Gradheit und Gerechtigkeit alle Völker dieser Welt. Herr, es bricht uns das Herz, dass es Menschen gibt, die diese Worte hören und die dennoch nicht glauben. Die dennoch meinen, es wird schon nichts Schlimmes passieren. Das seien alles nur irgendwelche Geschichten. Und selbst wenn es einen Gott gibt, dann werden sie schon in den Himmel kommen, weil sie so gute Menschen sind. Herr, wir kennen das alles. Und wir fürchten, dass auch heute Menschen hier sind, die dein Wort hören, vielleicht zum wiederholten Mal, und bei denen sich doch nichts ändert. Herr, wir flehen, dass du Angst und Bedrängnis in die Seelen dieser Menschen schickst. Ja, dass sie wirklich Todesangst haben, Furcht vor dir, Furcht vor der Hölle. Damit sie doch weise werden, wenn sie daran denken, dass sie sterben müssen und vor dir erscheinen müssen. Damit sie zu dir rufen und zu dir laufen und Rettung haben in Christus, der doch die einzige Rettung ist, der einzige, der uns rettet vor dem kommenden Zorn. Herr, bitte gebrauche dieses Wort, um Menschen zu retten, sie zu schrecken, ihnen Angst und Bange zu machen in der Seele, damit sie sich zu dir wenden und Rettung haben. Und uns alle, die hier deine Kinder sind, die wir uns nicht fürchten müssen vor dem Gericht, sondern die wir uns freuen auf dein Gericht, weil wir uns danach sehnen, dass du endlich ein Ende machst all der Gottlosigkeit der Menschen und endlich dein ewiges Reich der Gerechtigkeit aufrichtest. Uns allen lass das doch zum Trost sein, diese Gewissheit, dass dein Wort nicht hinfällt. Dass dein Wort immer Kraft hat, dass dein Wort immer eintritt. Dass Himmel und Erde vergehen werden, aber deine Worte werden nicht vergehen. Und so schenk uns Freude darüber, festes Vertrauen auf all deine Verheißungen. Und zum Schluss rufen wir, Herr, komme bald und bringe dein Gericht und vernichte all deine Feinde, damit wir jubeln über deine Gerechtigkeit. Bis dahin rette noch viele, Herr. Schenk noch vielen deine Gnade, damit du nicht dein Zorn an ihn offenbaren musst, sondern deine Liebe und dein Erbarmen. Und wenn du dann kommst, Herr, dann nimm uns alle an in Gnaden, damit wir ewig bei dir sind, in diesem Reich, in dem ewig Gerechtigkeit ist, keine Sünde mehr Einlass findet, nicht Böses sich einschleichen kann durch die Tore, weil deine Engel dafür Sorge tragen, dass alles Böse draußen bleibt und wir ewig die Herrlichkeit mit dir genießen dürfen. Wir sehen uns danach, Herr, komme bald, als Richter und als Retter. Das beten wir in deinem Namen. Amen.